Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderfolge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und ich habe auch dieses Monat wieder Alexander Grübling zu Gast oder bin ich bei ihm zu Gast. So genau wissen wir das nicht. Auf jeden Fall freue ich mich gleich auf die nächsten Fragen, die der liebe Alex so zu meinen letzten Folgen haben wird. Und sage herzlich willkommen Alex und leg bitte los.
Hallo Marco, vielen Dank. Schön, dass ich wieder da sein kann. Es ist ja wieder einiges los und ich finde es immer gut, wenn man sich deine Podcasts durchhört und dann auch immer auf den neuesten Stand kommt. Wir haben ja vor einigen Folgen mal so ein bisschen über Philosophen geredet und die Brücke geschlagen zur Hotellerie. Ja. Und ich möchte heute anschließen, ganz kurz. Also ich finde im Prinzip findet man ja alles, was man wissen muss, um die Welt zu verstehen, ja, und vielleicht auch die Hotellerie bei den großen Philosophen. Ja? Denken wir an Immanuel Kant, der hat schon gewusst, dass der Mensch die Wirklichkeit nur so erkennt, wie er sie wahrnimmt und nicht so, wie sie ist. Ja? Ob und wie die Wirklichkeit tatsächlich ist, das müsste man sehr ausführlich diskutieren, aber ich denke, das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen und ich fürchte, es wird noch einige Hörer abspringen. Jedenfalls, apropos Wirklichkeit, und das ist die Überleitung, für ein wenig unwirklich habe ich das gehalten, was ich in Folge 137 gehört habe. Diese Podcast-Folge hat den Einfluss von ESG-Kriterien thematisiert, und zwar auf Hotelwert und Preisgestaltung. Ja. Und wäre ich der Hotelier oder Unternehmer, dann hätten sich zunächst einmal bei mir Schweißperlen auf der Oberlippe gebildet und anschließend hätte mein linker Augenwinkel unwillkürlich zu zucken begonnen. Und ich sage jetzt auch mal, also ich wäre ziemlich nervös geworden. Weil ich finde, bemerkenswert ist die Aussage, dass Hotels bis zu 50% ihres aktuellen Verkehrswerts verlieren können, wenn sie keine CO2-Bilanz oder optimierte ESG-KPIs haben. Und das ist schon sehr stark. Also, und da frage ich mich, wie kommen denn Experten zu so einer Zahl und wie besorgt muss denn der Hotelier sein?
Ich möchte jetzt nicht philosophisch antworten, sondern vielleicht auf den Punkt bringen. Natürlich habe ich in dem Fall die Prozentsätze weitergegeben, die von Immobilienexperten genannt wurden. Allerdings muss man da jetzt ein bisschen relativieren, ist unter Anführungszeichen, ich möchte das überhaupt nicht relativieren oder schönreden. Generell geht es hier natürlich darum, dass Betriebe, die nicht in nachhaltige Maßnahmen investieren, vor allem jetzt am Gebäude, natürlich Gefahr laufen, in der Zukunft einen immensen Wertverlust vom Wert des Betriebes einzufahren, weil natürlich, wenn ich heute schon nur noch Finanzierungen bekomme für nachhaltige Investitionen oder bessere Finanzierung, bessere Konditionen, das heißt ja nicht, dass ich gar keine Finanzierung mehr bekomme, aber bessere Konditionen, wenn die Nachfrage nach nachhaltig agierenden Betrieben stärker wird und vor allem auch die Gebäude an sich einfach nicht auf dem aktuellen Stand der Dinge sind, wie es vielleicht in der Zukunft für eine Investition notwendig sein wird, dann ist es klar, dass es hier zu immensen Abschlägen der Bewertung kommt, weil ja dann erst nochmal reinvestiert werden muss, um die Substanz wieder auf Stand zu bringen. Ob das jetzt 50% sind, das kann ich jetzt weder verifizieren noch widerlegen, aber dass dieser Wertverlust ein sehr hoher sein kann und sein wird, wenn ich einfach gar keine Maßnahmen treffe, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das möchte ich auch nicht in Frage stellen.
Ja, es wäre auch denkbar, dass in den nächsten Jahren auch viele Immobilien auf den Markt kommen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass diese Kriterien und die Berichtspflicht viele Besitzer von älteren Gebäuden mit schlechter Ökobilanz zum Schritt bewegen könnten, dass sie sagen, okay, ich verkaufe jetzt. Und das gilt ja für alle Branchen, nicht nur für die Hotellerie.
Definitiv. Jetzt muss man bei der Berichtspflicht natürlich aufpassen. Es trifft ja nicht jeden jetzt gleich die Berichtspflicht. Ja. Die habe ich erst ab einem gewissen Umsatz bzw. Mitarbeiteranzahl aktuell. Kann sich auch ändern in Zukunft. Aber ich werde die KPIs und die Darlegung auf jeden Fall brauchen, spätestens wenn ich vielleicht eine Finanzierung haben will oder wenn ich irgendeinen Partner an Bord hole, dann muss ich ja sowieso berichten, dass ich von mir aktiv die Zahlen aktuell noch nicht vielleicht berichten muss. Das ist jetzt kein Freifahrtschein, dass ich keine Maßnahmen ergreife.
Aber ich glaube, die Message ist an alle, sobald wie möglich tätig werden, nicht warten und sich schon mal eingrooven auf das Thema, oder?
Ja, spätestens, wenn ich vorhabe, in meinem Betrieb noch längerfristig umzubauen, weiterzuentwickeln, zukunftsfit zu machen, dann muss ich mir sowieso die Frage nach den ESG-Kriterien und nach den Arten der Investition stellen.
Wie geht man da vor? Man analysiert mal, was ist denn wichtig und womit kann ich was bewirken wahrscheinlich? Das ist, es ist auch nicht jedes Ziel für jedes Unternehmen wahrscheinlich relevant. Ja, also, und bei einem Hotel ist das anders als bei einer Brauerei, wo wir auch beim Lebensmittelproduzenten wären. Und da gibt es noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist in deiner Folge. Und zwar ist da vorgekommen, die Art der An- und Abreise der Gäste soll zu einem Preisbestandteil werden. Das klingt ein bisschen utopisch. Was kann man sich denn da vorstellen drunter?
Utopisch ist es ja zum Teil jetzt schon. Es gibt ja jetzt genug Betriebe, die eine Preisersparnis gewähren, wenn du zum Beispiel mit der Bahn anreist statt mit dem Das ist ja jetzt nichts, was ich für utopisch halte, sondern es ist ein Versuch der Bewusstseinsbildung und Gäste dazu zu animieren, selbst auch nachhaltig zu agieren und da vor allem auch schon bei dem Bereich, der im Tourismus die meisten Emissionen verursacht, nämlich der An- und Abreise. Dort passiert einfach am meisten, dass An- und Abreise zu Hotels ist für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, es geht schon darum, auch Anreize zu schaffen. Natürlich wird es jetzt schwierig, man könnte jetzt auch argumentieren, ja, Anreise von näher ist CO2-ärmer als von weiter. Es wird jetzt schwierig, wahrscheinlich die Entfernung der Anreise als Anhaltspunkt zu nehmen, ob jemand einen Preisvorteil bekommt oder nicht. Aber mit der Art der Anreise kann ich sehr wohl Anreize schaffen. Das muss ja nicht nur Bahn oder Auto sein. Das kann auch sein, kommt jemand mit einem E-Auto zu mir, könnte das anders bewertet werden, als er kommt mit einem Diesel-SUV. Da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Generell geht es darum, die Anreise so ökologisch wie möglich zu gestalten. Und wenn ich da auf das Betriebssicht Anreize schaffe, dann animiere ich vielleicht den einen oder anderen Gast auch dazu, nachhaltiger anzureizen.
Also es geht um die Bewusstseinsbildung.
Zu einem großen Teil auf jeden Fall.
Ja. Und du hast auch die Annahme aufgestellt, dass Reisende, und das wissen wir aus vergangenen Folgen, umweltfreundliche Hotels natürlich bevorzugen werden. Das glaube ich auch. Wir sind dann aber, glaube ich, so ein bisschen an einer Weggabelung, weil du sagst doch, dass sie dafür auch bereit sind, mehr zu zahlen. Ja? Das ist, glaube ich, der optimale Zustand. Ich glaube nicht, dass das wirklich über alle drüber gezogen funktionieren wird.
Natürlich nicht, da bin ich ganz bei dir. Es werden sicher mehr Befragte sagen, sie wollen nachhaltig reisen, als sie werden es tatsächlich tun. Es werden mehr Befragte antworten, ja, ich bin bereit für ein Hotel, das Wert auf Nachhaltigkeit legt, mehr zu bezahlen, als welche, die es tatsächlich tun. Aber wenn man sich einfach anschaut, wie sich auch die Anzahl derer entwickelt, die in den Umfragen sagen, sie sind bereit dazu, dann wird das immer mehr. Ich habe mir jetzt nochmal rausgesucht, die Österreich-Werbung hat erst jetzt im, ich glaube, Mai und Juni ganz große Umfrage auch wieder in Auftrag gegeben zur allgemeinen Einstellung zur Nachhaltigkeit von Reisenden. Und da ist der Wert von jenen, die der Aussage eben mehr zu bezahlen für ein Hotel, das Wert auf Nachhaltigkeit legt, die dem zustimmen, der ist mittlerweile bei 46%, die eher zustimmen oder voll und ganz zustimmen. Das ist schon eine immense Anzahl. Selbst wenn von denen nur die Hälfte das auch tatsächlich tut, haben wir mittlerweile doch einen Teil der Gäste, die definitiv auch für nachhaltige Maßnahmen mehr zahlen werden. Dass ich ja große Differenz habe zwischen denen, die sagen, sie wollen es tun und die es tatsächlich tun, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das ist immer so, da gibt es, glaube ich, sogar einen Fachausdruck für diese Differenz zwischen dem Vorhaben und der Tat.
Ja, genau. Ich denke auch gerade nach, wie der heißt. Vielleicht können uns Zuhörer darauf hinweisen und uns eine E-Mail schicken.
Aber generell ist schon ein gutes Zeichen, dass auch in den Umfragen immer mehr Leute sagen, sie wären bereit dazu, weil das, selbst wenn es von denen wieder nur ein Bruchteil ist, wird auch die Anzahl derer, die tatsächlich bereit sind, mehr zu zahlen, einfach immer mehr.
Ja. Ich denke auch, dass zwei vergleichbare Hotels, wo das eine eben umweltfreundlicher agiert, grüner ist, wahrscheinlich dem wird der Vorzug gegeben, also wenn es ungefähr gleich viel kostet, also wenn der Preisunterschied zu groß ist. Da sagen die Leute dann in Umfragen halt wirklich anderes, als sie dann in Wirklichkeit machen. Definitiv. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und eine Geschichte wäre noch gewesen in dieser Folge, da bin ich auch drüber gestolpert. Du hast gesagt, die Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen führt zu einer Steigerung der Betriebseffizienz. Ja. Da hätte ich gern von dir ein Beispiel, was du da meinst. Also ich kann mir vorstellen, das kann also die Kosten senken, wenn wir denken an eine Photovoltaikanlage zum Beispiel, aber ja, die Betriebseffizienz, wie meinst du das?
Zur Betriebseffizienz zählt für mich alles. Wie agiert ein Betrieb effizient, wenn er entweder Kosten steigert oder Aufwand minimiert?
Also du,
so hast Kosten gemeint. Steigert, Entschuldigung, Kosten reduziert.
Kosten reduziert.
Minimiert. Das heißt, dem, was du gerade angesprochen hast, energieeffizient ist natürlich betriebseffizient, wenn ich investiere in eine Photovoltaik, die sich über die nächsten 10 Jahre amortisiert, dann habe ich auf jeden Fall meinen Betrieb effizienter gestaltet. Das Gleiche gilt dann beim Wassermanagement. Wenn ich wassersparende Maßnahmen einführe, kann natürlich an der Infrastruktur sein, kann aber auch natürlich Verhaltensmaßnahmen sein, Bewusstseinsprogramme für Gäste und Mitarbeiter zur Wassereinsparung, dann verbessere ich ja meinen ökologischen Fußabdruck, spare auch gleichzeitig Kosten und agiere natürlich auch wieder effizienter. Das gilt eigentlich für jeden Bereich und dort, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, zählt es natürlich doppelt in den heutigen Tagen.
Ja, okay, dann hast du sie so gemeint. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es so gemeint war. Kurz zur Folge 138. Die Zukunft der Hotelfinanzierung. Das war eine deiner längsten oder längeren Podcasts. Ja,
da habe ich auch zwei sehr spannende
Gespräche. Ja, das stimmt. Thomas Reisenzahn und Matthias Matzer waren zu Gast.
Genau.
Und da habe ich was sehr Spannendes gehört. Und zwar, dass in westlichen Bundesländern das Kreditzinsniveau bisher nicht angestiegen ist. Das ist erstaunlich. Im Osten hingegen sind sie deutlich höher.
Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob ich es über einen Kamm schere generell im Westen, aber eher, wir haben auf jeden Fall ein Ost-West-Gefälle, das haben wir festgestellt. Ja.
Und das Ganze in einem schwierigen Investitionsumfeld. Und der Matthias Matz hat auch gesagt, dass die Krise zum Dauerzustand wird. Da wird einem ein bisschen Angst und Bang. Ja. Und er hat auch gesagt, die Unternehmen sind zögerlich, warten ab, sie könnten investieren, müssen aber nicht, tun es auch nicht teilweise. Das klingt schon so ein bisschen nach einer Abwärtsspirale, was sagst du?
Ja, ich würde es gar nicht als Abwärtsspirale jetzt bezeichnen, ich würde es eher mal so ein bisschen als Sidestep vielleicht bezeichnen. Also wir waren ja schon im Tourismus so, dass man ständig investiert und dass es ständig vorwärts gegangen ist und jetzt haben wir das erste Mal gespürt, boah, es könnte auch einen gescheiten Dämpfer geben. Und natürlich sind jetzt Betriebe teilweise zögerlich mit Investitionen. Jetzt kann man natürlich zwei Bereiche, die zutreffen. Einerseits könnte es natürlich bei einigen sein, die Investitionen vorgezogen haben, weil die letzten 2 Jahre Schließzeiten da waren. Das heißt, es war Zeit für Investitionen. Es hat die ein oder andere Fördermaßnahme gegeben, das hat man verbinden können. Das heißt, dass jetzt 2023 weniger investiert wird, ist per se noch nicht das Riesenthema und nicht die Riesengefahr. Es wird jetzt vielleicht schwächer, unabhängig von den vorgezogenen Investitionen haben wir jetzt natürlich auch das Zinsniveau, das stark gestiegen ist, was es nicht unbedingt, also Ost-West-Gefälle sei dahingestellt, das haben wir natürlich, aber generell sind die Zinsen über den Gesamtmarkt stärker geworden, das heißt Fremdfinanzierung wird teurer. Und da müssen wir aber auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil Wenn wir 15 bis 20 Jahre zurückschrauben, die Zeit, da auch Finanzierung stattgefunden hat, waren wir mit den Zinsen genau dort, wo wir jetzt auch sind. Das heißt, wenn einerseits jetzt die Kostensteigerungen und langsam ja, zurückgehen, es wird jetzt nicht alles billiger werden, aber es wird zumindest nicht mehr teurer werden. Das heißt, wenn wir da ein bisschen Stabilität dann einmal wieder spüren und die Zinsen zumindest auch gleich bleiben, dann wird auch der Investitionsturbus sicher wieder anschlagen. Das heißt, 2024, glaube ich, kann auch schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, danke, dass du diese dunkle Ecke für uns alle ein bisschen ausgeleuchtet hast, weil das gibt schon Hoffnung. Und auch so eine Message dieser Folge war, Hoteliers haben eine erfolgreiche Saison hinter sich und blicken zuversichtlich in die Zukunft. Das hört man auch immer wieder, wenn man sich in der Branche umhört. Also Pessimismus herrscht da keiner. Ja.
Ja, Gott sei Dank. Ich habe auch erst ein bisschen das Tourismusbarometer von ÖHV und die Leute analysiert. Und wenn man sich da die Branche ein bisschen im Detail anschaut, dann ist der Großteil ist jedenfalls jetzt optimistischer als noch vor einem Jahr.
Ja. Und die steigenden Kosten wird man auch noch in den Griff bekommen, so wie du vorher gesagt hast, um da einen Vergleich anzustrengen. Du bist ja ein passionierter Läufer. wenn die steigenden Kosten ein Berglauf sind, Marco, ja, auf welcher Höhe befinden wir uns und wie weit ist es noch ins Ziel?
Auf welcher Höhe befinden wir uns? Das kommt jetzt natürlich auf die Höhe des Bergs an.
Sind wir im Zielsprint schon? Wird es aufhören?
Wie ich vorher gesagt habe, die steigenden wir brauchen uns nicht die Illusion nehmen, dass alles wieder billiger wird. Wir sind da. Wir reden immer von der Inflation, die ist halt höher oder geringer. Wir werden jetzt nicht in der Deflation rutschen, wo es genau ins Gegenteil rutscht. Ich glaube eher die Geschwindigkeit, die ist jetzt schon geringer, als sie noch vor ein paar Monaten war. Und wir nähern uns in einigen Bereichen schon wieder eigentlich einer gewissen Entspannung. Das merkt man schon, Bausektor auch. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist das getrieben von den günstiger werdenden Rohstoffen? Nein, sicher nicht, sondern eher von der Auftragslage, die gerade geringer wird. Das heißt, der Wettbewerb wird wieder stärker bei den Bauunternehmen. Deswegen gibt es auch wieder Angebote, die besser sind als noch vor einigen Monaten, aber das sind schon die ersten Anzeichen davon, dass sich die Lage wieder entspannen wird. Also es wird nicht, die steigenden Kosten werden nicht aufhören, die Kostensteigerungen werden geringer und die Geschwindigkeit, mit denen die Kosten gestiegen sind, die ist jetzt schon zurückgegangen.
Ja. Und das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht eigentlich. Wenn es nicht weiter stark steigen, die Kosten, dann ist es ja eh schon eine super, super gute Neuigkeit.
Genau, ich brauche jetzt dann kein Steigeisen mehr für die nächsten Meter, sondern nur noch starke Oberschenkel.
Also die hast du sowieso und ich glaube, du brauchst keine Steigeisen. Übrigens, Berglauf trainierst du auch, glaube ich, oder?
Ja, definitiv.
Und da komme ich zu meiner Abschlussfrage, weil das hat auch mit einem Berg zu tun und hat ein aktuelles Thema, das aber eigentlich nicht behandelt wurde jetzt in den letzten Podcasts. Aber ich bin mir sicher, du wirst mir da eine spannende Antwort geben können. Also wie du ja gehört hast, hat das Adelberg Hospiz in St. Christoph am Adelberg einen Baustopp.
Ja.
Und das war jetzt vor kurzem, vor einigen Wochen. Grund dafür ist die Tiroler Tourismusstrategie. Und für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was redet der Grübling da. Also es geht um Hotels mit mehr als 300 Betten. Das wird politisch nicht mehr begünstigt und favorisiert. Ja. Deshalb haben sie keine Genehmigung bekommen.
Das aber gesetzlich nicht untersagt werden kann. Das muss man schon...
Das stimmt. Und das Haus soll nun die Pläne anpassen und die Betten reduzieren. Und jetzt wird man sich fragen, wie kommen die auf 300 Zimmer? Und wenn ich es richtig verstanden habe, die hatten 180, wollen auf 240 erweitern. Es gibt aber auch Chalets und Ferienwohnungen, insgesamt 100. Und die werden zusammengezählt und so kommt man auf über 300. Und jetzt wäre meine Frage, Bettenobergrenze, ist es, was denkst du dazu? Ja zur unternehmerischen Freiheit oder nein, wir wollen nicht so riesen Bettenburgen bauen, was denkst du drüber?
Ganz, ganz spannende und wichtige Frage, ohne jetzt auf das konkrete Projekt einzugehen, aber Bettenobergrenzen halte ich persönlich für problematisch. Qualität Ja, vielleicht kann man andere Kriterien einführen, aber mit einer Bettenobergrenze mache ich mir schon das Leben selber auch schwer und hemme eigentlich das Wachstum. Wir haben Unterstützungen, wir haben eine ökosoziale Steuerreform, wir haben viel, was man auf den Weg bringen muss, das muss sich auch irgendwie finanzieren. Und wenn in bestimmten Regionen dann keine neuen Betten mehr entstehen können, wie soll dann noch Wachstum stattfinden? Also ich halte das persönlich schon eher für ein sehr, sehr schwieriges Thema, hier mit einer Bettenobergrenze konkret Projekte, wenn schon nicht zu verhindern, sondern dann zu verzögern. Das ist das, das, das damit tun wir uns, glaube ich, nichts Gutes.
Tun wir uns nichts Gutes, ja. Schönes Schlusswort. Und ich, meines Wissens nach gibt es ja diese Obergrenze auch nur in Tirol momentan. Und ich sage herzlichen Dank, Marco. Das war wieder mal sehr spannend und erhellend. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke, Alex. Ebenso. Bis bald.